Britta Zurr ist Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen und war zuvor als Richterin und Staatsanwältin in Düsseldorf tätig. Mit ihr wollen wir über ihre Arbeit als Polizeipräsidentin sprechen, warum so wenig Frauen in die Führungsetagen einer Behörde kommen, wie die Pressearbeit der Polizei in Gelsenkirchen aussieht, was sie über Gewalt gegen Einsatzkräfte denkt und was sie ganz persönlich dagegen tut. Und über Fußball. Über Fußball sprechen wir auch, aber das nur am Rande, fest versprochen. Britta, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei uns im News Aktuell Podcast.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Sehr gerne. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen natürlich auch an meine Kollegin und Co-Host Beatrix Zahr. Hallo Bea.
Hallo Nico und hallo Britta. Ich freue mich auch.
Hallo.
Britta, damit ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas besser kennenlernen, wollen wir natürlich erst einmal dich bzw. deinen Werdegang vorstellen. Kurz vor Weihnachten, genau gesagt, war es am 23. Dezember 2019, bist du zur Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen ernannt worden. Bemerkenswert ist natürlich das Datum, an dem zwei Dinge auffallen. Zum einen, dass das genau einen Tag vor Heiligabend war und zum anderen, dass das unmittelbar vor Beginn der Pandemie war. Wie war denn dein Weihnachten 2019 und wie war der Start ins Pandemiejahr 2020 für dich?
Das war natürlich wahnsinnig spannend. Das war ein wahnsinnig aufregendes Weihnachtsfest damals 2019 für mich. Es war ein tolles Weihnachtsgeschenk.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Es war mit Sicherheit das spannendste und aufregendste Weihnachtsgeschenk, das ich in meinem Leben jemals erhalten habe. Und tatsächlich habe ich am 23. die Urkunde bekommen und bin dann am 24., also am Heiligabend, schon in Gelsenkirchen gewesen und habe mit meinem damaligen Personalratsvorsitzenden alle Kolleginnen und Kollegen besucht, die sich Heiligabend im Dienst befunden haben, und habe da direkt bei der ein oder anderen Dienststelle meinen Antrittsbesuch vornehmen können. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben alle nicht schlecht gestaunt, als da plötzlich die neue Polizeipräsidentin ausgerechnet am Heiligen Abend auftauchte. Aber das war was ganz Besonderes und das war auch ein Start, den ich sicherlich so nie vergessen werde.
Das kann ich mir vorstellen, war es für die Kolleginnen und Kollegen sicherlich vor Ort auch, dass just an Heiligabend ihre Polizeipräsidentin vor ihnen steht. Das finde ich beeindruckend. Toll.
Genau, die dann auch noch irgendwie Jeans und Turnschuhe trug und auf den ersten Blick nicht so aussah, wie man sich vielleicht eine Polizeipräsidentin vorgestellt hat zu dem Zeitpunkt. Ja, und um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, es war gut, dass wir alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt haben, was mit der Pandemie dann tatsächlich auf uns zukam. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, dass ich als Behördenleiterin eines Polizeipräsidiums durch die Pandemie werde führen müssen und werde diese Behörde steuern müssen, dann hätte ich, glaube ich, noch mal ordentlich mehr Bauchgrummeln gehabt. Also ich glaube, es war schon gut, dass das damals noch nicht zu erahnen war.
Das, glaube ich, wäre uns allen so gegangen oder ist uns allen so gegangen, oder? Wenn wir gewusst hätten, was uns die nächsten zwei Jahre erwartet, hätten wir auch ein bisschen Bauchgrummeln schon an Weihnachten gehabt, Nico, oder?
Allerdings.
Schauen wir noch mal ein bisschen weiter zurück in deine Vergangenheit. Du bist ja Ende der Nullerjahre, 2008, 2009, Richterin am Land- und Amtsgericht in Düsseldorf gewesen und danach ja mehr als 10 Jahre als Staatsanwältin ebenfalls in Düsseldorf tätig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da viel mit oder dass deine tägliche Arbeit viel mit sehr unschönen Dingen zu tun hatte, ne, wie Mord, Totschlag. Meinst du, dass das trotzdem vielleicht eine gute Vorbereitung auf deine heutigen Aufgaben als Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen war?
Ah ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt unabhängig von der Frage, was man genau bei der Staatsanwaltschaft inhaltlich macht, ist eine Tätigkeit als Staatsanwältin mit Sicherheit eine gute Grundlage, um dann bei der Polizei einzusteigen. Bei mir kam dann noch hinzu, wie du schon sagtest, ich habe von den fast 11 Jahren, die ich bei der Staatsanwaltschaft war, ungefähr 9 Jahre mich mit dem Deliktsfeld Mord und Totschlag beschäftigt. Das führte dann dazu, dass ich als Staatsanwältin schon sehr, sehr viel mit Polizei zu tun hatte. Weil gerade wenn man in diesem Deliktsbereich tätig ist, sind wahnsinnig enge Absprachen mit der Polizei erforderlich, eine ganz enge Zusammenarbeit. Ich hatte ganz oft Bereitschaft und bin ganz oft nachts von den Kolleginnen und Kollegen der Polizei angerufen worden, habe Nächte auf dem Präsidium verbracht und habe einfach sehr, sehr eng schon damals mit der Polizei zusammengearbeitet. Arbeiten dürfen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich wusste, was Polizei ist. Und ich wusste, im Groben wusste ich, wie Polizei arbeitet. Und polizeiliche Themen und Fragestellungen waren mir einfach nicht fremd. Also ich war jetzt, um das jetzt überspitzt auszudrücken, keine Familienrichterin oder so, sondern ich hatte schon wirklich ganz viel mit der Welt der Polizei zu tun. Und das hat mir den Einstieg in vielerlei Hinsicht tatsächlich erleichtert. Weil ich brauchte zum Beispiel, bei der Polizei wird alles abgekürzt. Ich brauchte zum Beispiel kein Abkürzungsverzeichnis. Und ich wusste, wer für was zuständig ist. Und ich hatte einfach ein Gefühl dafür. Mhm. Und ich habe auch viele Polizistinnen und Polizisten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die ich natürlich auch in den Jahren meiner Tätigkeit als Staatsanwältin irgendwo mitgenommen hatte. Und insoweit war das, glaube ich, insgesamt eine gute Vorbereitung. Ich war nicht so völlig planlos, als ich hier angefangen hatte. Zumindest was die inhaltlichen Aufgabenstellungen angeht.
Ja, dann bleiben wir doch mal gleich bei den Aufgabenstellungen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer können sich sicher nicht so genau vorstellen, was du konkret tust. Kannst du uns erzählen, wie dein Arbeitsalltag genau aussieht? Oder anders gefragt, was macht eigentlich so eine Polizeipräsidentin? Worin bestehen denn ihre Aufgaben?
Die Frage ist total berechtigt, ja, weil wenn ihr mich das vor 3 Jahren gefragt hättet, hätte ich wahrscheinlich auch nicht wirklich eine Antwort geben können. Das Tolle an der Aufgabe einer Polizeipräsidentin ist tatsächlich, dass es so eine wahnsinnig vielseitige Aufgabe ist. Dass es eine Aufgabe ist, die aus unfassbar vielen Bereichen besteht und sehr, sehr viele Facetten aufweist. Einschränkend muss ich natürlich sagen, dass ich Corona-bedingt manche Sachen noch gar nicht oder noch gar nicht richtig habe machen können, einfach weil ich jetzt seit gut 2,5 Jahren im Amt bin und nahezu immer mit der Pandemie zu tun hatte. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich in den 2,5 Jahren wahnsinnig viele tolle Sachen erlebt. Also ich bin natürlich zum einen nach innen tätig, also für meine Leute, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin die Disziplinarvorgesetzte. Ich entscheide hier Personalmaßnahmen. Ich setze mit meinem Team gemeinsam die Behördenschwerpunkte zum Beispiel fest. Ich werfe die Fragen auf, in welche Richtung gehen wir als Behörde? Wo wollen wir hin? Ich bin mit ganz bloßen organisatorischen Fragen beschäftigt. Wie ist der Zustand unserer Liegenschaften? Brauchen wir vielleicht ein neues Gebäude? Ich beschäftige mich mit natürlich ganz, ganz viel mit Personalführung. Wen setzen wir wohin? Welche Kolleginnen oder welchen Kollegen wollen wir fördern? Ganz, ganz viele Sachen. Und dann habe ich natürlich als Polizeipräsidentin eine Aufgabe, die sehr stark repräsentativ ausgerichtet ist. Also ich bin in Gelsenkirchen Teil der Stadtgesellschaft. Ich bin bei ganz vielen Veranstaltungen. Ich mache darüber hinaus auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich war ja früher bei der Staatsanwaltschaft auch Pressesprecherin. Deswegen ist das etwas, was mir liegt. Ich nehme oft an Konferenzen teil. Ich nehme an Podiumsdiskussionen teil. Ich bin oft im Radio oder im Fernsehen und rede einfach ganz, ganz viel über die Polizei. Und das tue ich nicht, um mich nach vorne zu stellen oder um über Britta Zuhr zu reden, sondern um über den ganzen tollen Apparat zu reden, der halt hinter mir steht. Und wenn ich dafür das Vehikel bin, um zu erreichen, dass man der Polizei mehr Aufmerksamkeit und im Idealfall auch mehr Respekt entgegenbringt, dann mache ich das gerne. Und das gehört eben auch dazu. Und was ich so ein bisschen bedauere, pandemiebedingt, konnte ich nicht so viel reisen, was ich vielleicht sonst gemacht hätte, weil viele Konferenzen oder irgendwelche Treffen, Zusammenkünfte sind natürlich auch mal in anderen Städten. Ich schaue mir ganz viel an, wie meine Einheiten arbeiten. Also ich fahre ganz viel Streife hier. Ich bin mit der Kripo unterwegs. Ich bin mit der Bereitschaftspolizei unterwegs, um mir einfach auch immer ein genaues Bild von der Lage zu verschaffen. Also es ist für mich auch ganz, ganz wichtig zu erfahren und zu erleben, wie meine Leute arbeiten. Weil ich wollte nie eine Präsidentin sein, die hier irgendwie in ihrem schicken Büro sitzt und Papier von links nach rechts schiebt, sich vom Chauffeur durch die Stadt fahren und von der Vorzimmerdame Kaffee kochen lässt, sondern ich wollte immer selbst erleben. Und das habe ich trotz Pandemie tatsächlich auch geschafft. Also ich habe wirklich viel gesehen und viel erlebt.
Mhm. Du hast ja gerade auch erzählt, dass es dir sehr wichtig ist, eben euch nach außen hin eben zu vertreten und auch quasi der Öffentlichkeit eure Arbeit näher zu bringen. Stichwort die Medien, ne? Wir haben ja auch ein bisschen im Vorfeld recherchiert und da ist uns schon aufgefallen, dass gerade zu deinem Start ja ganz oft in der Presse stand, jetzt ist da eine neue, die jüngste Polizeipräsidentin in Nordrhein-Westfalen, noch keine 40 warst du, als du gestartet hattest. Wie findest du diese superlative, ja, die jüngste, die erste Frau, ne, hört man ja auch oft, ist ja wahrscheinlich auch in eurer, sagen wir mal, Branche noch nicht so üblich in so einer Position. Wie gehst du damit um? Wie findest du das?
Ich glaube, ich habe das tatsächlich am Anfang unterschätzt. Also ich habe unterschätzt, was es bedeutet für mich als damals 39-Jährige in so eine Funktion zu kommen, weil ich einfach, ja, ich kannte halt auch keine anderen Polizeipräsidenten und hatte auch keine Vorstellung davon, wie die Struktur, die Altersstruktur oder die auch die Geschlechterstruktur Kultur ansonsten ist, also auch bundesweit. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das in vielen Bereichen so viele Wellen schlägt. Das war natürlich gerade am Anfang auch sehr anstrengend, weil ich selten oder kaum die Möglichkeit hatte, mich zum Beispiel in Interviews oder wenn ich irgendwelche Pressetermine hatte, mich mit Sachfragen auseinanderzusetzen, sondern es ging immer vorrangig darum, sie sind noch so jung und dann sind sie eine Frau und dann sehen sie auch nicht aus wie ein Sack Muscheln. Das sind natürlich alles so Sachen gewesen, damit müssen sich andere halt nicht rumschlagen. Ne? Also jetzt mal ganz platt gesagt, männliche Polizeipräsidenten, die werden halt nicht gefragt, ja, wie schaffen sie das denn und welche Lippenstiftfarbe tragen sie denn heute, sondern da wird direkt irgendwie, werden direkt Fragen gestellt, die sich um das Fachliche drehen. Das musste ich schon lernen und ich musste auch lernen, darauf zu kontern. Das gelingt mir mittlerweile ganz gut, aber ich muss auch sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat es mich oft genervt, weil ich natürlich nicht auf das reduziert werden wollte, was man so auf den ersten Blick irgendwie wahrnimmt, sondern auch gerne mit dem in Verbindung gebracht werde, was ich kann und was ich leiste. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gemerkt, dass all das, was ich persönlich mitbringe, auch ein Zugpferd ist. Es ist natürlich ein Zugpferd für das, was ich tue und hat mir in ganz vielerlei Hinsicht die Möglichkeit gegeben, über die Polizei und über die Arbeit zu sprechen, die wir hier als Polizei leisten. Und deswegen, glaube ich, darf man das nicht so, deswegen darf ich das nicht so verurteilen, weil es auch viele Vorteile mit sich bringt. Ich habe natürlich ganz, ganz viel gelernt. Ich habe ganz viele tolle Erfahrungen machen dürfen. Ich hatte tolle Termine, tolle Veranstaltungen. Und da weiß ich auch nicht, ob ich das alles hätte machen können, wenn ich jetzt, das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, wenn ich jetzt männlich und 60 wäre. Ja, also ich glaube schon, dass manche Formate tatsächlich auf mich zurückgegriffen haben, eben weil ich auch in dieser Rolle eine singuläre Situation einfach habe, weil solche Frauen wie mich im Polizeidienst gibt es halt nicht, also zumindest nicht in dieser Funktion. Ich habe aber gelernt, meinen Nutzen daraus zu ziehen, ne? Weil ich einfach es wahnsinnig wichtig finde, dass wir darüber reden, wer wir sind, was wir sind und was wir können. Und ich glaube, es hilft einfach, wenn da jemand sitzt, der Polizei ein Gesicht gibt. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil das schafft auch eine gewisse Sicherheit, es schafft ein gewisses Vertrauen in die Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung jemanden hat, von dem sie weiß, der oder die kümmert sich, deren oder dessen Thema ist die Sicherheit, dann schafft das auch Vertrauen und dann schafft das auch ein gutes Gefühl. Und deswegen, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, auf dem man weiter aufbauen sollte. Ich glaube, es ist einfach wichtig, ein Gesicht zu geben und Identifikationspotenzial zu geben. Ich mag den Gedanken, dass die Menschen den Fernseher anschalten, mich sehen oder irgendwen anders sehen, der Polizei oder Justiz repräsentiert und dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, ach, guck mal, das ist die und die oder der und der. Das halte ich für sehr wichtig. Ich finde es genauso wichtig, um das noch ganz kurz zu ergänzen, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt nicht nur ihren Oberbürgermeister oder ihre Oberbürgermeisterin kennen, sondern eben auch ihren Polizeipräsidenten, die Polizeipräsidentin.
Bleiben wir mal bei den Frauen. Frauen bei der Polizei gibt es ja auch erst seit den 80er Jahren, habe ich nachgelesen. Das ist also noch gar nicht so furchtbar lange her. In Nordrhein-Westfalen liegt der Anteil der Frauen bei der Polizei bei knapp 22%. Etwas höher liegt der Anteil bei den Bewerbungen von Frauen für den Polizeidienst, da liegt er bei knapp 35%. Dass dieser Beruf schwer mit einem Familienleben zu vereinbaren ist, ist hinlänglich, glaube ich, bekannt. Aber was kann denn genau den Job bei der Polizei für Frauen dennoch attraktiv machen? Und warum ist es auch so wichtig, dass Frauen bei der Polizei arbeiten und nicht nur ausschließlich Männer? Und noch eine Frage nachgeschossen. Warum bräuchte es viel mehr Frauen wie dich als Role Model bei der Polizei?
Oh, das waren jetzt aber ganz schön viele Fragen auf einmal. Also ich versuche das jetzt mal chronologisch zu sortieren. Es ist tatsächlich so, dass wir seit Anfang der 80er Jahre Frauen als Polizeivollzugsbeamtinnen haben. Mhm. Wir hatten früher auch schon Frauen bei der Polizei, die allerdings dann als Regierungsbeschäftigte tätig waren. Aber es ist tatsächlich so, dass weibliche Polizistinnen erst Anfang der 80er angefangen haben, was dazu führt, dass ich erst jetzt die ersten weiblichen Kolleginnen in den Ruhestand verabschiede, als die vorher quasi gar nicht gab. In Gelsenkirchen ist das Verhältnis ungefähr so, wie du gerade gesagt hast. Also wir haben ganz grob 75% Männer, 25% Frauen. Bei den aktuellen Bewerberzahlen, meine ich, ist der Anteil der weiblichen Bewerberinnen liegt bei ungefähr 40%. was ein ganz guter Wert ist, ja, und das zeigt eben auch, dass das, ich sehe das ja, wenn ich jedes Jahr die Kommissaranwärterinnen und Anwärter begrüße, es sind schon viele Frauen und ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben. Wir haben bei der Polizei im Moment die Situation, dass wir bei den ganz jungen Leuten wirklich einen guten Frauenanteil haben, viele Frauen haben und wir haben in der Führung zumindest auch einen gewissen Anteil an Frauen. Der ist sicherlich ausbaufähig. Was uns aber fehlt, ist der Anteil der Frauen sozusagen im Mittelbereich. Also gerade was da den Führungsanteil unter Frauen angeht. Ja? Also ich habe bei mir eine einzige Frau in A13. Das wird euch jetzt nichts sagen, aber ich habe eine einzige Kommissariatsleiterin aktuell. Ich habe auf der Dienstgruppe auch eine Frau, die Dienstgruppenleiterin ist im Moment, die ist aber noch A12. Das zeigt aber, dass alle anderen Dienststellen und Kommissariatsleiter, das sind alles Typen. Mhm. Und das ist der Mittelbau, das ist das, was uns fehlt. Ganz oben im höheren Dienst, da habe ich wiederum einige Frauen. Ich glaube, also ich habe ja jetzt ein paar Jahre Zeit gehabt, mir das hier anzugucken bei der Polizei. Ich glaube, bei der Polizei ist in ganz vielen Bereichen bei Frauen das Problem, dass Frauen sich Führung leider nicht zutrauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bereichen auch so ist, das kann und will ich nicht beurteilen. Aber bei der Polizei ist das etwas, was mir schon ganz häufig aufgefallen ist, dass ich hier ganz oft ganz tolle Frauen sitzen habe, die dann aber sagen, ah, und ich weiß es nicht, ob ich das schaffe, ob ich das hinkriege. Und ich weiß nicht, wie ich das organisieren soll. Klar, mit Familie auf der einen Seite, aber eben auch mit, schaffe ich das menschlich, kriege ich das hin, wäre ich eine gute Chefin. Und Frauen sind einfach, ich mag dieses Schubladendenken nicht, das ziehe ich vor die Klammer, aber ich glaube, in manchen Bereichen ist es tatsächlich so, dass Frauen eine andere Denke oder oft eine andere Denke haben als Männer. Also meine Erfahrung, Männer sagen halt ganz oft so, hey, ich bin total super und ich kann das alles und wenn hier irgendwas nicht läuft, dann waren das die anderen, die Fehler gemacht haben. Und bei Frauen ist es, Frauen sind nach meiner Wahrnehmung eher viel, viel selbstkritischer und neigen auch dazu, die Fehler immer eher bei sich zu suchen und ihr Handeln und ihr Tun auch viel mehr zu reflektieren und zu hinterfragen. Das merke ich ja bei mir selber. Und gerade deswegen versuche ich halt auch, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Also ich habe auch zwei Kinder und ich muss meinen Alltag auch irgendwie organisieren und ich bin auch noch einigermaßen jung. Aber trotzdem versuche ich es und trotzdem versuche ich, hier einen guten Job zu machen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Frauen Verantwortung übernehmen wollen. Für mich ist es letztlich nicht wichtig, ob man Mann oder Frau ist, sondern man muss einfach eine gute Führungskraft sein. Aber Frauen bringen halt in vielerlei Hinsicht oft nochmal andere Eigenschaften mit, die Männer so vielleicht nicht immer aufweisen. Und ich glaube, wir wollen als Polizei ja ein Spiegel der Gesellschaft sein. So, und wir sind kein Spiegel der Gesellschaft, wenn hier nur 25% Frauen rumlaufen. Ja, und das Gleiche gilt ja auch für die Führungsetagen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, das versuchen wir ja auch. Wir versuchen ja auch gerade junge Frauen frühzeitig anzusprechen und Frauen mit Potenzial, genauso wie Männer mit Potenzial, zu identifizieren und anzusprechen und herauszupicken. Aber bei Frauen habe ich oft das Gefühl, die brauchen einfach manchmal noch einen Anschub mehr. Ne? Und es ist ja nach wie vor so, Frauen kriegen ja nun mal die Kinder. Das ist einfach so und das ist ja in vielerlei Hinsicht auch dann ein Hemmnis oder erschwert ja vieles. Aber trotzdem kann ich halt nicht richtig nachvollziehen, klar, dass wenn die Kinder klein sind, ja, Männer haben das mit dem Stillen, das funktioniert nicht so richtig, das sehe ich auch alles ein. Aber spätestens dann, wenn die Kinder 10 und 12 sind, dann kann mir keiner so richtig erklären, warum es immer dann die Frauen sind, die Teilzeit arbeiten müssen. Wir haben hier ganz viele Kollegen, die miteinander verheiratet sind, die auch miteinander Kinder haben und die das gleiche Geld verdienen. Aber es sind trotzdem 98% die Frauen, die in Teilzeit arbeiten und nicht die Männer. Und das sind so Dinge, das sind so alte Muster und alte Strukturen, die ich gerne aufbrechen würde, weil es gibt für mich auch keinen plausiblen Grund, warum jetzt ausgerechnet die Frau diejenige sein muss, die zu Hause bleibt. Das ist oft selbst gewählt und da muss das auch jeder selber wissen, gar keine Frage. Das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung in vielen Fällen. Aber ich glaube, wir müssen uns mehr von diesen alten Mustern lösen und diese grundsätzliche Annahme, dass wenn einer in der Beziehung Teilzeit arbeitet, dass es die Frau ist, davon müssen wir wegkommen.
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur bei der Polizei so ist, sondern ich glaube, das, was du da jetzt gesagt hast oder auch an möglichen Gründen genannt hast, würde schon auch auf andere Branchen zutreffen.
Wobei das bei der Polizei noch deutlicher ist eigentlich, weil die Gehälter sind da ja bei Männlein und Weiblein die gleichen. Das ist in der freien Wirtschaft ja anders. Und da ist ja häufig dann das Geld der Grund, weswegen die Frau zu Hause bleibt, weil der Mann mehr verdient und dann demnach auch mehr nach Hause bringt. Und das ist ja mit der Polizei jetzt eigentlich noch deutlicher zu sehen, dass die Frauen dann doch eher zurückhaltender sind.
Ja, spannend. Könnten wir, glaube ich, einen ganzen Podcast drüber machen. Wir wollen aber jetzt nochmal einen ganz relativ harten Schlenker machen, und zwar zur Kommunikation. Zur Kommunikation bei der Polizei Gelsenkirchen. Ihr arbeitet ja auch weiterhin mit der klassischen Pressemitteilung, wie wir gesehen haben, und nutzt dafür unter anderem ja auch News Aktuell für die Verbreitung und die Archivierung von Pressemeldungen. Pressemeldung wird ja oft totgesagt, aber bei euch ja definitiv nicht. Also das ist ja auch weiterhin für euch ein sehr zentrales Kommunikationsinstrument. Warum eigentlich?
Also da habe ich mich tatsächlich so noch nie mit auseinandergesetzt. Also es ist so, wir haben ja auch bestimmte Richtlinien, an die sich jede Kreispolizeibehörde im Lande halten muss. Wir können nicht alles selber und unabhängig von allen anderen entscheiden. Und ja, das Mittel der klassischen Pressemitteilung ist das, was jede Polizeibehörde nach wie vor im Lande wählt. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir das jetzt anders entscheiden können, tatsächlich. Aber wir bedienen ja auch ganz viele andere Kanäle. Also wir sind ja nicht nur im Wege der klassischen Pressemitteilung unterwegs, sondern wir bedienen ja auch sämtliche sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Twitter. Da sind wir sehr, sehr agil und sehr, sehr oft und sehr viel unterwegs. Und wir versuchen, also wir haben ja gerade unter Corona auch versucht, neue Kommunikationswege zu gehen und anders oder nochmal zusätzliche Wege zu finden, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Ich habe auch Facebook-Bürgersprechstunden zum Beispiel durchgeführt als Polizeipräsidentin und habe mich da befragen lassen von Bürgerinnen und Bürgern, weil ja der direkte Austausch nicht möglich war. Wir machen regelmäßig eine Facebook-Streife und begleiten Kolleginnen und Kollegen im Streifenwagen, zeigen ihren Job bei Facebook. Also wir versuchen ja schon zu interagieren auf möglichst vielen Wegen.
Ich nenne es jetzt einfach mal Social Media Redaktion oder wie auch immer das da bei euch heißt. Ist das eine eigene Abteilung in der Pressestelle oder wo ist das genau bei euch angesiedelt?
Wir haben ein Sachgebiet, das ist hier im Leitungsstab angegliedert, das nennt sich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Genau, und da arbeiten nicht nur Polizisten, sondern da arbeiten auch Journalisten. Die machen das alle zusammen.
Die betreuen und beobachten sozusagen all die genannten Kanäle, die ihr da bei der Polizei in Gelsenkirchen habt.
Genau, genau. Und außerhalb der normalen Bürodienstzeiten macht das die Leitstelle.
Ja, wie für die klassische Pressearbeit ja auch dann, ne? Bei denen, die springen ja dann auch in die Bresche, wie es immer so schön heißt. Genau. Habt ihr irgendwie Erfahrungen gemacht, bösartiger Natur oder guter Natur mit dem Einsatz von sozialen Medien? Also seitdem ihr das macht, jetzt unabhängig von Corona, einfach mal so, seitdem die Pressearbeit mit den sozialen Medien begleitet wird?
Ja, also ich glaube, dass wir genau die gleichen Erfahrungen machen wie alle anderen auch, die soziale Medien nutzen. Da sind immer mal wieder so ein paar versprengte Trolle, die irgendwie meinen, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Das wird natürlich von meinem Team super gut moderiert. Ich selber mache auch viel auf meinen eigenen Kanälen, also alles dienstlich veranlasst, und merke auch, ne, also man wird ganz oft irgendwie angegangen und beschimpft, und ja, aber dann muss man dann halt irgendwie rigoros dagegen vorgehen und gegebenenfalls auch Strafverfahren einleiten. Wer so kommuniziert, wer nach außen geht und sich öffnet, der setzt sich natürlich auch immer den negativen Effekten aus. Wenn man das nicht will, dann darf man so auch nicht kommunizieren.
Habt ihr da so eine Art, ja, wie soll man es nennen, interne Social Media Guideline, wie ihr vorgeht, was Informationsweitergabe betrifft oder Sprachstil oder keine Ahnung, also gibt es da irgendwie Orientierung?
Es gibt so Orientierungen, die vom Innenministerium tatsächlich kommen, sowas gibt es.
Ja, spannend. Du bist ja auch persönlich mit deinem eigenen Profil auf Instagram relativ aktiv. War dir das auch nochmal wichtig, dass du selber eben da, wie du ja vorher uns auch schon erklärt hattest, dieses Gesicht der Polizei über dich selbst eigentlich auch nochmal geben kannst,
ja,
und geben willst?
Ja, genau. Also ich mache sehr viel bei Facebook und bei Instagram als Polizeipräsidentin. Also ich mache da nichts mit privaten Zusammenhängen. Ja, mir war das sehr wichtig, weil ich auch wichtig finde, ja, zu euren ersten Fragen gehörte die Frage, was macht denn so eine Polizeipräsidentin? Kann sich keiner so richtig vorstellen, ne? Und ich habe immer versucht, auch so ein bisschen meine Arbeit auch nach zu präsentieren und nach außen zu zeigen und naja, mal so ein paar Impressionen irgendwie zu geben. Weil es ist ja auch ganz oft ganz wahnsinnig spannend, was ich ich da mache. Ne? Und ich finde, wenn ich doch selber den Anspruch habe, dass wir als Polizei uns transparenter und greifbarer und nahbarer machen sollen, dann muss ich ja bei mir selber anfangen. Und ich weiß, dass ich ja nun mal eine gewisse Medienpräsenz erlangt habe in den letzten 2,5 Jahren. Das ist nicht immer schön. Das ist nicht etwas, was mich, also das macht mich nicht ausschließlich glücklich, aber ich habe diesen Weg eingeschlagen und ich würde das auch jederzeit wieder so machen und finde es nach wie vor richtig und wichtig, dass wir uns als Polizei moderner machen und öffnen. Und wenn dazu gehört, dass so eine Polizeipräsidentin mal Fotos postet von irgendeiner Polizeipräsidententagung oder von irgendeiner Podiumsdiskussion oder so, dann mache ich das gerne, weil ich auch gerne was über meinen Alltag erzähle.
Ich weiß aus der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass du dich als Staatsanwältin in Düsseldorf schon auch um all die Menschen gesorgt hast, die im Dienst oder auch ehrenamtlich verbal oder gar körperlich angegangen werden. Gewalt und Respektlosigkeit, das weiß ich auch von anderen Dienststellen gegenüber Menschen, die helfen, retten, sichern, bergen, hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Und ich befürchte, mit Corona ist es nicht wirklich besser geworden. In Düsseldorf, als du da noch als Staatsanwältin warst, hast du sogar eine eigene Sonderabteilung für solcherlei Delikte eingerichtet. Das Thema hast du aus Düsseldorf mit nach Gelsenkirchen gebracht. Warum liegt dir das so am Herzen?
Da hast du genau recht. Ja, das war von Anfang an das Thema, das mich hier in Gelsenkirchen am stärksten eigentlich umgetrieben hat, weil ich aus meiner vorherigen Verwendung als Staatsanwältin gesehen habe, wie hoch der Bedarf ist. Und das sagt sich immer so lapidar, ach ja, keiner hat ja mehr Respekt und man muss ja irgendwie auch den Polizistinnen und Polizisten und den Rettungskräften und so weiter mit mehr Achtung entgegentreten. Aber ich glaube, man macht sich in den seltensten Fällen Gedanken, was das tatsächlich bedeutet. Als ich damals diese Arbeit bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf aufgenommen habe, hatten weder mein Chef noch ich eine grobe Idee davon, was da passieren wird. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit so wahnsinnig viele Verfahren, so viele Verfahrenseingänge. Ich habe Rückmeldungen bekommen für diese Arbeit aus dem gesamten Bundesgebiet. Ich habe E-Mails bekommen, Briefe bekommen, Presseanfragen von allen möglichen Presseinstitutionen, Fernsehen, Radio, alles. Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal gemerkt, wie stark die Nachfrage ist und wie hoch das Bedürfnis ist, auch für die Betroffenen darüber zu sprechen und wie dankbar die Betroffenen sind, dass man ihnen zuhört und dass man diese Art von Delikten in den Fokus nimmt. Es kann nicht sein, und das sage ich immer und immer wieder, dass Menschen, die jeden Tag für uns und für uns alle arbeiten und die auf gut Deutsch gesagt, ich sage das ganz bewusst so, die auf gut Deutsch gesagt ihren Arsch riskieren dafür, dass wir sicher in unserer Gesellschaft leben können, dass diese Menschen Anfeindungen ausgesetzt sind, dass sie sich beleidigen lassen müssen und dass sie sich im schlimmsten Falle auch körperlich attackieren lassen müssen, nur in Anführungszeichen, weil sie eine Uniform tragen oder weil sie als Repräsentanten der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und was man jetzt auch sagen muss, gerade die Corona-Pandemie hat das Ganze ja nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ja, also das, was vorher schon schlimm war und nach wie vor schlimm ist, das wurde ja in Teilen unter Corona, als wir regelmäßig diese riesigen Corona-Demonstrationen hatten, ja, mit Menschen, die sich plötzlich aus dem Nichts nahezu radikalisiert haben, das trieb ja nochmal ganz, ganz neue Blüten. Da sind plötzlich Menschen aggressiv geworden und auf Einsatzkräfte losgegangen, nur weil diese Einsatzkräfte den Staat repräsentieren. Ja, nur weil diese Menschen da stehen und ihren Job ausüben, aber dann eben mit den Maßnahmen assoziiert werden, die von der Regierung auferlegt worden sind und wo dann der Bürger oder die Bürgerin ein Ventil gesucht hat, ja, nur um den Aggressionen freien Lauf zu lassen. Und da waren wir als Polizei einmal mehr der Prellbock der Gesellschaft. Mhm. Und ich finde, das kann einfach, es darf und kann keiner hinnehmen, dass diese Menschen, die doch nur ihre Arbeit verrichten und das auch noch für uns alle, dass diese Menschen die sind, die so oft angegangen werden. Und diese Arbeit bei der Staatsanwaltschaft hat mir schon gezeigt, wie, ja, was das für ein sensibles Thema ist. Ich bin von so vielen auf unterschiedliche Weise, wie gesagt, kontaktiert worden. Ich habe so viele Gespräche geführt und war teilweise wirklich auch erschüttert, weil eben auch viele Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind, gerade Polizistinnen und Polizisten, oft gesagt haben, nee, ich schreibe keine Anzeige. Das bringt ja sowieso nichts. Da passiert ja nichts. Das wird ja eh nur wieder fallen gelassen. Das war für mich ganz oft der Punkt, dass ich dachte, das darf nicht passieren. Diese Haltung darf sich nicht durchsetzen. Wir müssen den Menschen das Gefühl geben, ich bin da, ich kümmere mich und ich stehe hinter euch. Und das war auch die Botschaft, die ich dann als Behördenleiterin mit nach Gelsenkirchen genommen habe. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn ihr euch beleidigt fühlt, dann liegt es nicht an mir, das zu bewerten. Ich unterschreibe jeden Strafantrag, der mir vorgelegt wird, weil wenn ihr mir sagt, für euch ist eine Grenze überschritten worden, dann gehe ich mit euch. Und das habe ich auch so, das habe ich von Anfang an hier so durchgezogen. Ich habe noch nie einen Strafantrag nicht unterschrieben. Und ich habe hier nach langen Kämpfen mit der für uns zuständigen Justiz in Essen tatsächlich jetzt Anfang 2022 endlich auch erreicht, dass auch die Staatsanwaltschaft Essen hier eine Sonderzuständigkeit eingerichtet hat. Und da bin ich auch wirklich sehr stolz. Also das muss ich jetzt mal echt sagen. Da haben wir auch echt gekämpft. Und das hat dann funktioniert.
Ja, aber augenscheinlich hast du ja tatsächlich auch sowas wie einen wunden Punkt erwischt, wenn du nach der Einsetzung dieser Sondergruppe so viel Zuschriften sogar bundesweit bekommen hast, dann fühlen sich ja diese Menschen, die uns helfen, sicher zu leben, die uns helfen, wenn wir krank sind, wenn die sich dann so massig bei dir melden, hatten die ja offensichtlich vorher gar keine so große Lobby.
Ja, ich war auch ganz erstaunt. Das war auch nichts, womit ich in dieser Form gerechnet hatte. Ich hatte also weder mit der Anzahl der Verfahren damals gerechnet, noch mit der Intensität der Betroffenheit.
Toll. Ja. Super.
Mich lässt es immer so ein bisschen sprachlos zurück, weil ich, so sehr ich mich auch bemühe, da irgendwie die andere Perspektive nachvollziehen zu können, da einfach an meine Grenzen stoße. Ich kann einfach so die Motivation, du hattest vorher gesagt, die Motivation, die Hauptmotivation aus deiner Sicht ist dieses gegen die Staatsmacht oder gegen die Ordnungsmacht oder gegen eine, wie auch immer, wahrgenommene Obrigkeit zu rebellieren.
Das habe ich auf jeden Fall gesagt, als es um diese ganzen Corona-Geschichten ging. Ne? Was die Ursache ansonsten ist, das vermag ich auch nach all den Jahren nicht zu beurteilen. Ich bin Juristin und keine Soziologin. Ich habe nur festgestellt, das sind so Erfahrungswerte, die ich einfach gesammelt habe, dass das eine Deliktsart ist, die sich jetzt an keiner bestimmten Tätergruppe irgendwie festmachen lässt. Ja, das sind auch klassischerweise die Ärzte und Rechtsanwälte, denen es in der Abfertigungsschlange am Flughafen nicht schnell genug geht. Das ist die Hausfrau, die in eine Verkehrskontrolle gerät. Das ist tatsächlich etwas, was sich durch die ganz breite Bevölkerung zieht. Ich glaube schon, dass ich sagen würde, dass es immer etwas mit eigener Unzufriedenheit zu tun hat, aber das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr pauschal. Aber warum das letztlich so ist? Und ich meine, dass man Widerstand oder dass man gegen die Polizei vorgeht, ja, weil die Polizei will ja meistens irgendwas von mir, was ich nicht will, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber warum man auf Rettungssanitäter oder auf Feuerwehrleute draufgeht, die ja tatsächlich, deren einziger Auftrag ist ja tatsächlich, ist zu helfen. Das wird sich auch mir niemals erschließen.
Ja, ist ja so ähnlich wie mit den Gaffern auf der Autobahn, die da auch so in ihrem Tunnel drin sind und unglaublich eigentlich Leben gefährden. Ne? Die Nico hat es ja vorher im Intro schon angedroht. Deswegen müssen wir und können wir jetzt da nicht raus aus dieser Nummer mit dem Fußball, liebe Britta. Du hast ja in einem Interview mit dem Magazin Com erzählt, dass du auch schon mal eine Hundertschaft zu Fußballspielen von Schalke 04 begleitet hast. Wahrscheinlich auch nicht nur einmal, oder?
Nee, mehrfach.
Wiederholungstäterin.
Ja.
Erinner dich mal an eines dieser Fußballspiele zurück. Gibt es eins, wo du sagst, das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil und warum?
Also ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin 2,5 Jahre im Amt und von diesen 2,5 Jahren haben natürlich auch, was wir schon häufiger jetzt heute hatten, hat natürlich auch Corona eine entscheidende Rolle gespielt. Sprich, wir hatten auch nicht allzu viele Fußballspiele hier und vor allem nicht allzu viele Fußballspiele mit richtig vielen Menschen. Es gab ja ganz viele Geisterspiele hier. Das ein oder andere Spiel auf Schalke habe ich natürlich begleitet, weil das gehört einfach dazu. Wenn man bei der Polizei in Gelsenkirchen arbeitet, dann muss man auch auf Schalke Einsätze wahrnehmen. Das ist für meine Kollegin und Kollegen hier ganz oft das Salz in der Suppe. Ich habe das auch, sofern es irgendwie ging, habe ich das auch gerne begleitet. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir natürlich das Spiel gegen Dynamo Dresden, das hier im Herbst letzten Jahres stattgefunden hat. Ein Hochrisikospiel mit sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Wir hatten hier in Gelsenkirchen alles im Einsatz, was zwei Beine hat und eine Uniform tragen kann. Das sind natürlich schon mal herausragende Einsatzlagen, die für mich auch persönlich super, super spannend war. Ja, wir hatten jetzt hier Schalke 04 ist ja ja aufgestiegen, hat ja den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Da war ich natürlich bei dem entscheidenden Spiel und ich war auch bei der kurz darauf stattfindenden Aufstiegsfeier in der Arena. Ich finde, das gehört sich so. Ich habe mittlerweile, auch wenn ich kein Schalke-Fan bin, ein großes Herz für diesen Verein entwickelt, weil ich einfach auch ein sehr, sehr großes Herz für diese Stadt entwickelt habe. Und wenn man in dieser Stadt arbeitet oder lebt oder gar beides, dann fühlt man eben auch, was dieser Fußballverein für eben diese Ruhrgebietsstadt bedeutet. Und ja, deswegen habe ich mir das immer gerne angeguckt. Und die Hundertschaften habe ich, oder unsere Hundertschaft, meine Hundertschaft hier in Gelsenkirchen, habe ich auch bei vielen anderen Einsätzen begleitet, also auch außerhalb Gelsenkirchens. Und ich war zum Beispiel mit der Bereitschaftspolizei Nordrhein-Westfalen letztes Jahr 4 Tage in Berlin bei den 1. Mai-Demonstrationen und habe mir da das Einsatzgeschehen mit Einsatzanzug und Helm und allem, was dazu gehört, aus nächster Nähe angeschaut und habe viele, viele Erfahrungen machen dürfen und viele Eindrücke sammeln dürfen, die ich, glaube ich, mein Leben auch nicht mehr vergessen werde.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, da nimmt man die eine oder andere Geschichte mit nach Hause und auch vielleicht die eine oder andere, die Idee für den Dienst, die sammelt man da mit Sicherheit auch ein.
Definitiv.
Wir kommen zum Schluss. Das kommt die letzte Frage. Und die letzte Frage ist immer eine Glaskugelfrage. Das machen wir seit über 100 Podcast-Folgen mit jedem Gast. Ist im Moment zugegebenermaßen in diesen Zeiten ein bisschen schwierig mit der Glaskugel, aber wir stellen die Frage einfach trotzdem. Was meinst du, wie wird die Arbeit der Polizei oder auch die Kommunikation der Polizei, wie wird sie in 5 Jahren aussehen? Was wird dann vermutlich die größte Herausforderung für euch sein?
In 5 Jahren? Ich glaube, dass sich in 5 Jahren nochmal vieles ändern wird, was die Digitalisierung angeht. Die Polizei nimmt die Hürde der Digitalisierung natürlich auch mit großen Schritten. Wir werden in 5 Jahren vermutlich nur noch wenige Papierakten haben. Die Kriminalakten werden jetzt schon alle digitalisiert. Die elektronische Strafakte wird eingeführt, auch schon hier bei den für uns zuständigen Gerichten. Ich glaube, das wird ein großer Unterschied sein. Ich glaube, wir haben durch die Pandemie gemerkt, dass wir vieles auch per Video machen können. Ich glaube zum Beispiel, dass bestimmte Ermittlungshandlungen, Vernehmungen etc. nicht mehr unbedingt von Angesicht zu Angesicht erfolgen müssen in Zukunft. Was ich mir sehr, sehr, sehr wünsche für meine Polizei hier und auch für alle anderen Kreispolizeibehörden, ich wünsche mir sehr, dass wir künstliche Intelligenz besser und stärker und intensiver nutzen können, um gerade das Feld der Kinderpornografie besser und schneller und effektiver bearbeiten zu können, weil wir gerade in diesem Gebiet einfach mit so wahnsinnig vielen Datenmengen zu kämpfen haben. Das kann sich niemand vorstellen, was das für Unmengen an Material ist. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und ja, ansonsten hoffe ich, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Ich hoffe, dass wir in 5 Jahren den Frauenanteil vielleicht ungefähr bei der Hälfte sehen werden, dass sich das einpendeln wird, dass Männer und Frauen bei der Polizei auch zahlenmäßig absolut gleichberechtigt sind. Das fände ich, wäre eine tolle Entwicklung. Ansonsten glaube ich, sind wir insgesamt mit der Polizei auf einem guten Weg. Also wir sind jetzt schon sehr, sehr viel besser ausgestattet, ausgerüstet als in den vergangenen Jahren. Unsere Polizistinnen und Polizisten im Lande werden super gut und sehr intensiv ausgebildet. Und deswegen sehe ich den kommenden 5 Jahren einigermaßen positiv gestimmt entgegen. Ich glaube auch, dass wir die Einstellungszahlen kontinuierlich hochhalten können, wahrscheinlich sogar erhöhen werden, weil wir auch dem demografischen Wandel ganz dringend entgegenwirken müssen. Ich glaube aber, das hat man auf dem Schirm. Und deswegen sehe ich die Polizei auch in den nächsten Jahren nach wie vor als super attraktiver Arbeitgeber. Ja, Polizei ist schon ein toller Verein. Das und wird es auch bleiben.
Das war aber ein cooles, fast schon Schlusswort, Britta. Und auch ein schöner, positiver, optimistischer Ausblick, wie ich finde. Toll. Herzlichen Dank für deine Offenheit und für die, wie ich finde, spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Arbeit als Polizeipräsidentin von der Polizei Gelsenkirchen. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Ich sage auch Dankeschön.
Sehr, sehr gerne, meine Damen. Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht.
Ja, auf alle Fälle.